Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ein Lied aus Zentralamerika von der Volksgruppe der Garifuna. Aber welcher Art ist dieses Musikstück? Ist es ein Liebeslied, ein Schlaflied oder doch eines, das zum Tanzen gesungen wird? Besitzen die Lieder der Welt gemeinsame Merkmale, die uns einen Hinweis darauf geben, zu welcher Gelegenheit sie erklingen? Damit werden wir uns im Lauf der Sendung noch beschäftigen. Außerdem geht es bei uns um die afrikanische Schweinepest, die immer näher an Deutschland heranrückt und jetzt gleich um Nachwuchs nach Wunsch durch gezielte Auswahl des Erbgutes. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Bei einer künstlichen Befruchtung wird üblicherweise überprüft, ob der im Reagenzglas erzeugte Embryo schwere Erbkrankheiten in seinem Genom trägt. Präimplantationsdiagnostik nennt sich das PID. Und diese Methode ließe sich im Grunde genommen auch dazu verwenden, um andere Merkmale oder Eigenschaften auszuwählen. Etwa die Augenfarbe oder den Intelligenzquotienten. In der Bioethik wird diese Frage schon lange diskutiert, so lange wie es die PID gibt. Forscher aus Israel haben nun einfach mal in Gedanken durchgespielt, ob dieses Szenario überhaupt realistisch ist. Mein Kollege Michael Lange hat die Veröffentlichung im Fachmagazin Cell gelesen. Michael, diese Designer-Babys aus dem Gedankenexperiment der Forscher, wie sollen die denn überhaupt aussehen?
Ja, die Wissenschaftler haben sich auf zwei Merkmale konzentriert. Das ist einmal die Körpergröße. Die hat vor allen Dingen den Vorteil, dass sie sich sehr einfach messen lässt. Und das andere ist der Intelligenzquotient. Lässt sich nicht so einfach messen, wie wir wissen. Aber auch der ist natürlich immer, von dem ist immer die Rede, wenn von Optimierung von Menschen die Rede ist. Und deshalb haben sie die beiden Größen untersucht.
Ja, und wie lässt sich das denn theoretisch erreichen, die zu verändern? Also wie kann man diese Merkmale beim Nachwuchs gezielt bevorzugen?
Ja, sie haben sich zunächst zwei Verfahren angeschaut, rein hypothetisch, alles als Gedankenexperiment. Zum einen durch Partnerwahl. Das findet auch praktisch statt. Das ist natürlich eine sehr mächtige Methode, indem man einfach den Partner wählt, der möglichst groß ist. Dann bekommt man größere Kinder. Und das andere ist Embryonenwahl. Das ist genau das, was Sie eben mit der PID beschrieben haben. Also Präimplantationsdiagnostik. Man hat eine Gruppe von Embryonen und wählt sich den aus mit den Genen, die dann für Größe stehen. Und dazu haben sie insgesamt in ihrem Computer über 100 Paare aus Israel und 100 Männer aus Griechenland hineingebracht, sozusagen deren genetische Daten, die mussten dazu vollständig erfasst werden. Dann wurde alles mit allem gemischt und es wurde geschaut. Und es war so, dass die natürliche Partnerwahl ein viel stärkeres Mittel ist als die Wahl bei den Embryonen. Die hat also viel mehr Einfluss auf Intelligenz und Größe, war aber auch logisch, weil die Embryonen ja alle miteinander verwandt sind. Das heißt, da ist die genetische Auswahl einfach nicht so groß.
Ja, aber trotzdem kann man sich oder könnte man sich doch aus diesen Embryonen diejenigen auswählen, bei denen die gewünschten Merkmale, also Größe und Intelligenz, am besten im Erbgut angelegt sind. In welchem Umfang könnte ich denn diese beiden Eigenschaften durch gezielte Auswahl beeinflussen?
Ja, die Werte, die da erreicht wurden, betrugen im Maximalfall 2,5 Zentimeter bei der Körpergröße. Das ist erstaunlich wenig. Also man muss sie schon nebeneinander stellen, um so einen Größenunterschied auch feststellen zu können. Und noch größer oder noch kleiner oder so überraschend klein ist der Effekt beim Intelligenzquotienten. 2,5 Einheiten auf der Skala, wenn man einen Durchschnitt von 100 nimmt, sind also 2,5 Einheiten etwa 2,5% bei der Intelligenz. Auch das ist so ohne weiteres nicht im Alltag spürbar, ob jemand 2,5% mehr oder weniger Intelligenz hat.
Ja, und warum ist das so? Warum sind diese Effekte denn so gering?
Ja, das ist durchaus überraschend, zumal bei der Körpergröße geht man von einer Vererblichkeit von 80% aus, bei der Intelligenz immerhin noch von 50%. Da hätte man schon etwas mehr erwarten können. Aber es sind sehr viele Gene, auch wenn man jetzt auch teilweise über 100 Gene verglichen hat. Das ist immer noch ein kleiner Anteil anscheinend von den Genen, die wirklich eine Rolle spielen. Und man hat die zahlreichen Wechselwirkungen zwischen den Genen einfach nicht im Blick. Und man hat natürlich eine ganz große Blackbox, eine ganz große Unbekannte, die Umwelt. Da kann man ja überhaupt keinen Einfluss drauf nehmen. Und dann gibt es noch die Epigenetik mit diesen Wechselwirkungen zwischen Umwelt und Genetik. Und das alles zusammen führt dazu, dass man eine enorme Schwankungsbreite hat und dass man mit diesen Auswahlmethoden erstaunlich wenig erreichen kann.
Wie sieht es denn aus mit Werkzeugen aus der Genomchirurgie? Also zum Beispiel mit einer Genschere, mit der man dann einzelne Embryonen ganz gezielt im Erbgut verändert. Wäre es damit möglich, solche Designer-Babys zu erzeugen?
Die Wissenschaftler haben das nicht konkret untersucht, aber wenn man die Ergebnisse darauf anwendet, sieht man, man müsste enorm viele Gene verändern und man hat unglaublich viele Wechselwirkungen und die könnten auch zu Schaden im Erbgut führen. Also die könnten nicht nur dazu führen, dass jemand vielleicht 2 Zentimeter größer wird, könnte das Krebsrisiko erhöhen, das Risiko für chronische Krankheiten erhöhen und das will natürlich niemand haben. Also es ist definitiv nicht praxisreif.
Vielen Dank, Michael Lange. Musik ist die universelle Sprache der Menschheit. So formulierte es der amerikanische Dichter Henry Wadsworth Longfellow im Jahr 1835. Doch seitdem ist die Wissenschaft den Beweis für dieses Postulat schuldig geblieben. Bis jetzt. Denn ein Team von Psychologen und Musikethnologen berichtet nun in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Science, es gibt offenbar universelle, allen Kulturen gemeinsame Muster, zumindest bei vokaler Musik, also bei Liedern. Michael Gessert weiß mehr darüber.
Noch bis vor kurzem wäre der Versuch einer systematischen, übergreifenden Auswertung musikethnologischer Forschung gar nicht möglich gewesen, sagt Samuel Mayer, ausgebildeter Musiker, Psychologe und Leiter des Music Labs an der Harvard University.
Aber nun sind wir im Jahr 2019. Wir können viele, viele verschiedene Archive durchsuchen. Wir können Kollegen am anderen Ende der Welt kontaktieren und sie bitten, ihre persönlichen Sammlungen für Hörbeispiele zu durchstöbern. Und wir haben sehr günstigen Zugang zu Digitalisierungen alter Tonaufnahmen.
Tatsächlich ist das Datenmaterial von Samuel Mayer und seinen Kollegen zunächst einmal nicht selbst gesammelt, sondern bereits vorhanden.
So in this paper the raw data come from.
Die Rohdaten sind zum einen in Textform. Sie stammen aus ethnografischen Studien über 60 verschiedene kulturelle Gemeinschaften. Es sind also Beschreibungen, wie und in welcher Situation Mitglieder dieser Gemeinschaften bestimmte Lieder gesungen haben. Und die anderen Rohdaten bestehen aus Audioaufnahmen. Die haben wir zusammengetragen aus Archiven und persönlichen Sammlungen von Anthropologen und Musikwissenschaftlern.
Schon in vorausgegangenen Studien hatten Samuel Mayer und seine Kollegen 3 Kategorien, 3 situative Kontexte identifiziert, die für eine möglichst objektive Einordnung von Musik zu einer soziologischen Bedeutung offenbar besonders aussagekräftig sind. Formalität. Hat die Situation zeremoniellen oder privaten Charakter? Sind viele Erwachsene anwesend oder nur eine Person und ein Kind? Zweitens, das Aufmerksamkeits- oder Erregungslevel. Ist die Situation lebhaft mit vielen Teilnehmern oder ruhig und intim? Und drittens, Religiosität. Ist der Kontext spirituell oder weltlich? Und andererseits gibt es offenbar, zumindest in der vokalen Musik, bei Liedern, 4 besonders ebenso klar differenzierbare Typen. Tanzlieder, Einschlaflieder für Babys, rituelle Heilungslieder und schließlich Liebeslieder. Offenbar bestehen zwischen den soziologischen Situationen und den musikalischen Formen klare Zusammenhänge.
Für jedes Lied aus den Archiven haben wir ein ganzes Spektrum von Daten erhoben. Zum einen eine algorithmische Analyse der Audiodateien, dann eine Hörbeurteilung durch Laien, dann eine Beurteilung durch musikalische Experten und schließlich eine Analyse der Liedtranskripte, also der Notation der Hörbeispiele. Wir haben wiederum durch Algorithmen bestimmte Informationen daraus extrahiert, die selbst die Profihörer so nicht liefern können, wie etwa die Tonhöhenverteilung und die durchschnittliche Intervallgröße.
Das Resultat? Auch musikalische Laien konnten Liedbeispiele aus fremden Kulturen recht treffsicher zuordnen und eben als Tanz-, Einschlaflied, Heilungs- oder Liebeslied identifizieren. Es gibt zwar, so die Erkenntnis von Samuel Mayer und seinen Kollegen, nicht eine weltweit charakteristische Melodie oder einen charakteristischen Rhythmus für eine bestimmte situative Liedgattung. Ein Einschlaflied bei den Irokesen klingt durchaus anders als eines aus Griechenland.
Ho, ho, atane. Με την Παναγιά να κάνει. Παναγιά μου, Παναγιά μου, βλέπε τι.
Aber es gibt sehr wohl eine bestimmte charakteristische Balance objektiver musikalischer Faktoren in den Liedern aus allen untersuchten Kulturen, wie Tonhöhenumfang, Tempo, Komplexität von Melodik und Rhythmus und dem häufigsten verwendeten Intervall. Und das lässt sich offenbar sowohl von Hörern wie auch von Algorithmen identifizieren. Das alles spricht dafür, dass es eben tatsächlich universelle Zusammenhänge gibt zwischen bestimmten grundlegenden psychischen Dispositionen von Menschen in allen Kulturen, emotionalen Stimmungen, Sehnsüchten oder Anlässen zum Produzieren und auch Genießen von bestimmten Musikformen. Aber hören wir so, weil es uns angeboren ist oder weil wir es gelernt haben?
Wir wissen das noch nicht wirklich. Wenn wir ein Phänomen oder Verhalten beobachten, das weltweit universell zu sein scheint, ist eine Erklärung eben, das könnte im Gehirn fest verankert, könnte angeboren sein. Aber eine andere Erklärung wäre, es könnte auch der Effekt einer konvergenten kulturellen Evolution sein, dass wir eben ähnliche Verhaltensweisen entwickeln, die dann so aussehen, als wären sie angeboren.
Ein Beitrag von Michael Gessert, und da ist es auch wieder das Lied vom Anfang der Sendung und ich löse auf, es handelt sich um ein Liebeslied. Es war am 4. November, also vor knapp 3 Wochen, im Westen von Polen, etwa 80 Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt, da wurde ein totes Wildschwein gefunden. Eine Untersuchung des Kadavers brachte einen beunruhigenden Befund zutage. Das Tier war an der afrikanischen Schweinepest erkrankt, kurz ASP. Für Menschen ist das Virus vollkommen harmlos, aber es hat das Potenzial, ganze Schweinebestände auszulöschen. Und tatsächlich, bei einer gezielten Suche fanden Soldaten und Freiwillige mittlerweile 21 weitere Kadaver von Schwarzwild, das mit der Seuche infiziert war. 80 Kilometer von der Grenze nach Brandenburg entfernt. Vor der Sendung habe ich telefoniert mit Thomas Mettenleiter. Er ist der Präsident des Friedrich-Löffler-Instituts, also des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit auf der Insel Riems bei Greifswald. Ich wollte wissen, ist die afrikanische Schweinepest damit nun auch bald schon in Deutschland angekommen?
Nun, sie hat sicherlich in Polen einen weiten Sprung nach Westen gemacht, einen Sprung von etwa 250 Kilometern und ist in der Tat jetzt etwa 80 Kilometer von der deutschen Ostgrenze entfernt. Ich weise aber darauf hin, dass das Virus auch etwa 80 Kilometer von der deutschen Westgrenze seit letztem Sommer bereits entfernt ist, durch den Eintrag nach Belgien. Es hat es bisher weder von Belgien noch von Polen nach Deutschland geschafft. Also wir sind immer noch frei von diesem Erreger, aber wir sind, ich sag's mal so, eingekreist und wir sind natürlich auf beiden Seiten Deutschlands sehr wachsam und beobachten die Situation sehr genau.
Ja, in Deutschland, aber wie sieht es denn in Polen aus? Wie wird das Schwarzwild dort im betroffenen Gebiet überwacht?
Also so, dass jetzt eine intensive Kadaversuche abläuft. Die Maßnahmen, die dort ergriffen werden, lehnen sich an die Maßnahmen, die unsere tschechischen Kollegen ergriffen haben, wo der Erreger ja im vorletzten Jahr aufgetaucht ist. Das ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen, wo Kadaversuche und Entfernung eine Rolle spielt, wo dann auch Zäune um das infizierte Gebiet herum eine Rolle spielen, aber auch jagdliche Maßnahmen, insbesondere im weiteren Umkreis, um die Wildschweinpopulation zu reduzieren. Das sind alles Maßnahmen, die in Tschechien erfolgreich angewendet worden sind, die auch unsere belgischen Kollegen angewendet haben. Da ist es noch nicht ganz zum Erliegen gekommen, aber auch dort ist die Entwicklung sehr positiv zu werten. Also das ist das, was wir im Moment einsetzen können und wir haben zumindest Beispiele, dass diese Maßnahmen dann auch funktioniert haben.
Lässt sich denn sagen, wie dieses ASP-Virus in Polen so weit nach Westen vordringen konnte?
Ja, wir sagen ja schon von sehr, sehr langer Zeit, dass menschliche Aktivität die wahrscheinlichste Ursache für diese Langstreckenübertragungen ist. Wildschweine gehen nicht so weit. Das heißt also, wenn das Wildschwein gebunden sich ausbreitet, dann ist so der Schnitt vielleicht 15 bis 20 Kilometer im Jahr. Wir haben jetzt einen Sprung über 250 Kilometer. Wir hatten nach Belgien einen Sprung, der noch viel, viel weiter war. Und in beiden nehmen wir menschliche Aktivität als die wahrscheinlichste Eintragsursache an. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen die wir in anderen Regionen gewonnen haben, sei das nun in Asien, sei das in Russland, wo auch solche Langstreckeneinträge stattgefunden haben, die dann sehr häufig direkt assoziiert waren mit menschlichen Aktivitäten.
Menschliche Aktivitäten heißt ganz konkret das weggeworfene Wurstbrötchen von einem infizierten Schwein?
Richtig, menschliche Aktivitäten heißt zum einen das weggeworfene Wurstbrötchen, also das, wie wir das fachlich nennen, das unsachgemäße Entsorgen von kontaminiertem Material, kontaminierten Lebensmitteln. In anderen Regionen, sicherlich nicht bei uns, kann das auch mit der Verbringung von infizierten Tieren zu tun haben oder eben mit dem Verbringen von infiziertem Material, also auch kontaminierten Fahrzeugen oder Kleidung. Auch das ist eine grundsätzliche Gefährdungssituation. Da sollten sich alle sehr bewusst sein.
Besteht denn eine Gefahr nur für Wildschweine oder ist auch eine Übertragung auf Hausschweine möglich? Denn dazu müssten die Tiere ja doch irgendwie miteinander in Kontakt kommen.
Es ist nicht unbedingt der direkte Kontakt zwischen Wildschwein und Hausschwein, sondern natürlich auch der indirekte. Also zum Beispiel durch kontaminierte Kleidung, durch kontaminierte Fahrzeuge, durch kontaminierte landwirtschaftliche Gerätschaften, durch Reifen, durch kontaminiertes Schuhwerk. Also gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten, das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen. Auch bei anderen Seuchen, wie zum Beispiel der klassischen Schweinepest und in der Konsequenz gibt es ja in Deutschland eine sogenannte Schweinehaltungshygieneverordnung, die also in Abhängigkeit der Größe der Nutzschweinebestände Biosicherheitsmaßnahmen verbindlich vorschreibt. Und wir weisen immer wieder darauf hin, dass es gerade auf diese Biosicherheitsmaßnahmen ganz, ganz wesentlich ankommt, den Erreger eben nicht aus der Wildschweinpopulation in die Nutzschweine gelangen zu lassen.
Ist es denn möglich, Schweine gegen die Seuche zu impfen?
Es gibt keinen Impfstoff. Also es ist keine Impfprävention möglich. Das, was wir präventiv machen können, beschränkt sich letztendlich auf Maßnahmen zum einen des Monitorings und zum zweiten eben auf Maßnahmen der Biosicherheit an den Beständen. Das ist das, was wir unbedingt vermeiden wollen, dass der Erreger, wenn er denn bei uns im Wildschwein auftaucht, dann seinen Weg in die Nutzschweinbestände führt. Und das ist machbar, das ist realistisch, aber da müssen natürlich alle sehr wachsam sein und dann auch die Maßnahmen richtig umsetzen.
Ja, was würde denn im Fall eines Falles geschehen, wenn man afrikanische Schweinepest auch bei deutschen Wildschweinen fände?
Es würde genau das Gleiche geschehen, was jetzt in den baltischen Staaten, in Polen oder auch in Belgien passiert ist. Es würden unterschiedliche Gebiete ausgewiesen mit unterschiedlichen Restriktionen. Problematisch wird es sicherlich werden, was den Export angeht, weil Staaten, die aus Deutschland Schweinefleisch oder Schweine importieren, dann möglicherweise diesen Import reduzieren, respektive ganz stoppen. Eins muss man dann sagen, wenn das bei uns auftaucht, dann ist natürlich Deutschland nicht mehr frei von afrikanischer Schweinepest. Aber noch ist es nicht so weit und noch sage ich, ja, wachsam sein. Und das A und O ist, einen Eintrag, wenn er denn erfolgen sollte, so schnell wie es geht, A, zu erkennen und B, dann die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. Und die werden sich auch daran orientieren, an dem, was unsere tschechischen und belgischen Kollegen realisiert haben und was jetzt unsere polnischen Kollegen ebenfalls machen.
Noch ist es nicht so weit, sagen Sie, aber ist es denn nicht einfach nur eine Frage der Zeit, dass das Virus auch in Deutschland ankommt und sich hier festsetzt?
Tierseuchen lassen sich nicht vorhersagen. Auch in dem Kontext lassen sich nicht vorhersagen. Ich kann mich daran erinnern, vor 5 Jahren, als es damals zum ersten Mal an der Ostgrenze Polens aufgetreten ist, da waren auch die Unkenrufe, jetzt dauert es nur noch 4 Monate oder 5 Monate und dann ist es auch bei uns. Es ist nicht passiert, aber natürlich ist es eine sehr, sehr akute Gefährdungssituation. Und das Friedrich-Löffler-Institut hat ja auch in seiner Risikobewertung deutlich darauf hingewiesen, dass es die Wahrscheinlichkeit eines Eintrags nach Deutschland des Erregers als hoch einschätzt.
Sagt Professor Thomas Mettenleiter vom FLI, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Und damit kommen wir zum täglichen Blick in die Forschung, die Wissenschaftsmeldungen mit Lucian Haas.
Ein Schaltkreis im Gehirn bedingt, wer unter Alkoholsucht leidet. Das gilt zumindest für Mäuse, wie ein Forschungsteam im Fachblatt Science schreibt. Das Team hatte Nervenzellen untersucht von Labormäusen, die nach anfänglichem Kontakt mit Alkohol begannen, zwanghaft zu trinken. Das Ergebnis? Die Aktivitätsmuster eines neuronalen Schaltkreises im Gehirn zwischen präfrontalem Kortex und Hirnstamm erlauben Vorhersagen, welches Tier eine Zwangsstörung entwickelt. Die Studie zeigt auch, dass sich der Zwang durch Manipulation des Schaltkreises verstärken oder abschwächen ließ. Sollte dieser natürliche Indikator auch bei Menschen vorliegen, könnte er helfen, Therapien gegen Alkoholsucht zu entwickeln, so die Hoffnung der Forschenden.
Der Klimawandel könnte Frostschäden im Apfelanbau fördern.
Zu diesem auf den ersten Blick paradoxen Ergebnis kommt eine Studie Berliner Forscher im Fachjournal Climatic Change. Die wichtigen deutschen Apfelanbaugebiete am Bodensee und im Alten Land bei Hamburg müssten demnach in Zukunft mit bis zu 10% mehr Frostschäden rechnen, basierend auf einer klimatischen Erwärmung von 2 Grad Celsius. Der Grund: Der Klimawandel führt zu milderen Wintern, weshalb die Apfelbäume dann früher blühen. Dieser Trend ist heute schon zu beobachten. Allerdings steigt damit das Risiko, dass es während der Apfelblüte noch Frosttage gibt, an denen die Blüten dann erfrieren. In Simulationsrechnung zeigte sich, zwar nimmt die Zahl der Frosttage in Zukunft durch die Erwärmung ab, dieser Trend wird aber durch den früheren Blühbeginn so überlagert, dass es in Zukunft sogar häufiger zu frostbedingten Ernteeinbußen kommen könnte.
Käferflügel und Hörner haben einiges gemeinsam.
Viele Blatthornkäfer besitzen Hörner oder hornähnliche Fortsätze. Sie spielen eine wichtige Rolle bei Paarungskämpfen. Wie sie im Laufe der Evolution entstanden sind, war allerdings bislang unklar. Die Hörner der Käfer galten als eine sogenannte evolutorische Neuheit. Sie tauchten relativ plötzlich auf, ohne erkennbar aus anderen Körperstrukturen hervorgegangen zu sein. Diese Vorstellung muss aber nun revidiert werden. Im Fachmagazin Science berichten 3 Wissenschaftler, dass das Wachstum der Hörner von einem Gennetzwerk gesteuert wird, das auch für den Aufbau der Flügel zuständig ist. Zumindest auf Ebene der Gene stellen die Hörner damit keine evolutorische Neuheit dar. Die Forscher hatten in Experimenten mit Käferlarven einzelne Gene abgeschaltet, die für die Entwicklung der Flügel der Tiere zuständig sind. Dabei stellten sie dann fest, dass den Käfern auch keine oder nur noch kleinere Hörner wuchsen.
Magnesiummangel stoppt Krankheitserreger.
Forschende der Universität Basel haben einen neuen Mechanismus entdeckt, mit dem das Immunsystem des menschlichen Körpers Krankheitserreger in Schach halten kann. Dafür erzeugen Zellen mithilfe eines Transportproteins gezielt einen Magnesiummangel in ihrem Inneren. Dadurch wird das Bakterienwachstum gehemmt. Manche Bakterien, wie zum Beispiel Salmonellen, können sich in kleinen Einschlüssen in Zellen des Wirtes einnisten, um so Abwehrzellen des Immunsystems zu entgehen. Sie vermehren sich dann auch in diesem Versteck. Mangelt es aber an Magnesium in den Wirtszellen, werden die Erreger gewissermaßen ausgebremst.
Hundeknochen helfen gebrochenen Vogelflügeln bei der Heilung.
Die Knochen in den Flügeln von Vögeln sind dünn, hohl und sehr leicht. Wenn sie einmal brechen, wachsen sie sehr schwer wieder zusammen. Veterinärforscher aus dem Iran haben eine neue Behandlungsmethode entwickelt, mit der das doch möglich ist. Bei Tauben mit gebrochenen Flügeln stabilisierten sie die Bruchstellen mit dünnen Splinten, die sie aus Schaf- und Hundeknochen schnitzten. Nach 32 Wochen konnten die Vögel wieder normal fliegen. Untersuchungen zeigten, dass das fremde Knochenmaterial fast komplett von den Vögeln resorbiert worden war.
Die meisten Jugendlichen bewegen sich zu wenig.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt für Jugendliche mindestens 1 Stunde körperlicher Aktivität pro Tag. Doch in der Praxis wird dieser Richtwert selten erreicht. 4 von 5 Jugendlichen bleiben laut einer weltweiten Studie der WHO dahinter zurück. In fast allen Ländern sind zudem Mädchen körperlich weniger aktiv als Jungen.
Vielen Dank, die Meldungen mit Lucian Haas waren das.
Sternzeit, 22. November. Rendezvous in der Abenddämmerung. Gut 10 Monate nach ihrer ersten Begegnung in diesem Jahr zieht die helle Venus in diesen Tagen erneut am nur wenig lichtschwächeren Riesenplaneten Jupiter vorbei. Fand das Treffen im Januar allerdings am südöstlichen Morgenhimmel rund 46 Grad westlich der Sonne und damit gut sichtbar statt, so ist dieses zweite Rendezvous wesentlich schwieriger zu verfolgen. Mittlerweile stehen Venus und Jupiter nämlich am südwestlichen Abendhimmel und dort verläuft die Ekliptik jetzt in einem nur flachen Bogen über dem Horizont. Das hat zur Folge, dass Venus und Jupiter trotz eines Winkelabstands zur Sonne von 26 Grad bereits 1,5 Stunden nach der Sonne untergehen. Im Januar dagegen gingen beide Planeten mehr als 3 Stunden vor der Sonne auf. So braucht man jetzt im Südwesten einen freien Blick bis herunter zum Horizont, um Jupiter und Venus am noch stark aufgehellten Dämmerungshimmel zu erwischen, ehe sie in den horizontnahen Dunstschichten verblassen. Heute und morgen findet man den etwas dunkleren Jupiter noch links oberhalb der hellen Venus. Am Sonntag, dem Tag des geringsten Abstands, haben beide Planeten die Seiten gewechselt. Dann stehen Venus und Jupiter etwa 3 Vollmonddurchmesser nebeneinander. Besonders reizvoll wird der Anblick, wenn sich am nächsten Donnerstag auch noch die extrem schmale Sichel des zunehmenden Mondes dazu gesellt. Sie steht dann etwa auf halbem Wege zwischen Jupiter und Venus und macht aus dem abendlichen Duo ein wunderbares Dreigestirn.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, die IG Metall protestiert gegen den Stellenabbau bei Autobauern und Zulieferern.